Sehr verehrte Festgäste, lieber Professor Ruby, lieber Walter, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Thema der Arzt als Manager ist ein Thema, das Ihnen hinreichend bekannt ist, das seit, ich würde sagen, 15 Jahren auf allen Agenda draufsteht. Wir haben eine Vielzahl an Publikationen. Wir haben im Jahr 2013 ein sehr hochkarätiges Symposium zu diesem Thema anlässlich des Geburtstages unseres damaligen Generaldirektors Willy Marholt hier in Billroth-Haus abgehalten. Und ich erlaube mir daher, Ihnen einen sehr persönlichen Blick auf dieses Thema zukommen zu lassen. Es hat eine ganze Reihe von Publikationen gegeben, letztlich auch von der Bioethikkommission des Bundeskanzleramtes, das zum Thema Medizin und Ökonomie, ein Tabu, natürlich sich auch mit dem Management in der Medizin besonders befasst hat. Die Schweizer Akademie der medizinischen Wissenschaften hat ein 44 Seiten Positionspapier herausgegeben, das in der Zusammenfassung etwas sehr Wesentliches sagt, nämlich dass idealerweise Qualität und Zugangsgerechtigkeit stetig verbessert werden können, die Kosten gesenkt werden, ohne dass es zur Dimension zulasten einer anderen geht. Das ist ein sehr hehres Ziel, das man also nicht so ganz leicht erreicht, aber das zumindest in der großen Überschrift eine Vision darstellt, wo wir uns alle bemühen, in die richtige Richtung zu gehen. Gestatten Sie mir, meine sehr geehrten Damen und Herren, einen Blick auf die Führungspersönlichkeiten der Vergangenheit zu werfen. Sie wissen, dass die Wiener Medizinische Schule eine Einrichtung war, die weltweit bekannt war. Die damaligen Führungspersönlichkeiten haben alle sehr interessante Eigenschaften gehabt. Da haben wir hier Herrn Professor Schönbauer, einen großartigen Chirurgen, der das Wiener AKH von den russischen Besatzungssoldaten befreit hat, indem er sich vor das Eingangstor gestellt hat und den Soldaten den Zutritt zu seinem Krankenhaus verwehrt hat. Er war auch ein herausragender Stratege, denn er hat es zugelassen, dass aus der großen Allgemeinchirurgie Spezialfächer entstehen müssen. Das war die Urologie und die Unfallchirurgie. Und das waren natürlich ganz wesentliche Schritte in der Entwicklung der Medizin. Professor Antoine war auch eine faszinierende Persönlichkeit in der Form, dass er mit niemandem gesprochen hat, schon gar nicht mit seinen Patientinnen. Aber er war beliebt und verehrt und jeder hat sich bemüht, an der Klinik Antoine zumindest ein Praktikum zu absolvieren, weil die Wertheimsche Operation damals die Hochblüte in der gynäkologischen Operationslehre dargestellt hat. Professor Keindl und Fellinger waren zwei besonders interessante Führungskräfte. Fellinger, der Arzt der Könige, der Schar war in Wien, eben Saud war in Wien, sie sind sehr häufig zu uns gekommen. Und Keindl waren zutiefst verfeindet, weil Keindl sehr früh begonnen hat, die Kardiologie aus der inneren Medizin herauszulösen und das strategisch wirklich sehr gut erreicht hat. Die Herren haben von da an jedweden Kontakt vermieden, geschweige dem einen Handschlag. Wenn sie sich am Gang getroffen haben, war ein kurzes Kopfnicken ein Zeichen des Erkennens, wobei Fellinger akribisch darauf geachtet hat, dass Keindl zuerst den Kopf senkt. Es gab keinerlei Rotation, keinerlei Austauschprogramm mit den Mitarbeitern. Man musste sich klar wie in einer Sekte entscheiden, welchem Guru man folgen möchte, ob es die kardiologische Richtung ist oder die allgemeine innere. Und Professor Deutsch, der Nachfolger der berühmten Lauder-Klinik, hatte die Eigenschaft, so leise zu sprechen, dass ihn nicht einmal sein erster Oberarzt verstanden hat, der unmittelbar neben ihm gestanden ist. Trotzdem ist die gesamte Klinik immer angetreten, wenn es geheißen hat, Chefvisite, denn man könnte vielleicht das Heben einer Augenbraue, ein leises Seufzen oder vielleicht sogar ein Wort erhaschen, denn Deutsch war ein unglaublicher Diagnostiker und wirklich ein ganz, ganz fantastischer Arzt. Nun, die nächste Generation, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben die Ausläufer dieser Wiener Medizinischen Schule noch erfasst. Was ich noch dazu ergänzen möchte, ist, dass die erste Generation in ihrem Management unterstützt waren von taffen Oberschwestern. Die Oberschwestern der ersten Generation waren die mächtigsten Damen der Klinik, die haben alles gemacht, um den Herrn Professor nicht von seinem Kerngeschäft abzuhalten, nämlich Diagnose, Therapie und Strategie zu entwickeln. Sie haben alles gemacht, sie haben die Personalauswahl gemacht, das Budget betrachtet, Entscheidungen getroffen, was angeschafft wird. Und sie waren also wirklich unglaubliche Stützen für das Management in der ersten Generation. Nun, die zweite Generation hatte es da schon wesentlich schwieriger. Der Mittelbau erstarkte, die Personalvertretungen rückten an, Aber was allen gelungen ist, was die erste Generation schon vorgelebt hat, war, dass sie ihre Abteilungen mit der Qualität ihres Namens in starke Verbindung gebracht haben. Es hat jeder gewusst, wer in der Radiologie bei Professor Ruby die Ausbildung gemacht hat, dass er sein Fach beherrschte. Und zusätzlich, und das war die Faszination, haben diese Leute auch Visionen und Strategien mitbekommen, wie sie ihr Fach weiterentwickeln. Also das war meiner Meinung nach wirklich eine großartige Innovation. Die Augenabteilung von Susanne Binder, eine weltweit bekannte Institution, wo lange Ausbildungsschlangen warten darauf, dass sie vielleicht eine Ausbildungsstelle in Augenheilkunde bekommen. Die Netzhautproblematik ist hier in außerordentlichen guten Händen gewesen und diese Abteilung ist wirklich eine ganz, ganz renommierte. Professor Zielinski, die Galionsfigur der Klinik, was die Onkologie anlangt, Schrittmacher sowohl für die Strukturen der Klinik, für die Innovationen an der Klinik. Und ich darf auch mit Stolz sagen, dass durch die Etablierung der Herzanästhesie im Krankenhaus Hietzing die Herzchirurgie in einem WSK-Haus wirklich möglich gemacht wurde. Für mich war eine der interessantesten Führungspersönlichkeiten Professor Wollner. Wollner, der ein leidenschaftlicher Basketballspieler war in seiner Privatzeit, war ein wirklicher Teamführer. Er war stolz auf seine Leute. Er hat 13 Führungspositionen in seiner Laufbahn besetzt und er hat immer gesagt, seine Burschen werden gefordert, aber auch gefördert und er hat das wirklich also zu einer Hochblüte gebracht. Was wir nicht mehr hatten, meine sehr geehrten Damen und Herren, war die managende Oberschwester. Die hat sich nämlich in der Zwischenzeit gewandelt und hat ihr eigenes Berufsbild gemanagt und wir haben also mehr und mehr Managementaufgaben übernehmen müssen. Diese Entwicklung hat der damalige Generaldirektor Willi Maholt sehr klar erkannt. Wenn die Ärzte im Spiel mitbleiben wollen, dann müssen sie einen Widerpart bilden zu den Einflüssen, die immer mehr und mehr auf uns einströmten, nämlich den Ökonomen, den Beratern, den Sachkostenoptimierern. Und Maholt hat verlangt, dass seine Führungskräfte eine entsprechende Ausbildung im Management absolvieren und hat an der WU gemeinsam mit Professor Steirer die Managementkurse eingeführt, die dann Voraussetzungen waren. Als ich mein Amt übernommen habe, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat das Management so ausgeschaut, dass ich einen Zettel bekommen habe vom damaligen Direktor Gschneid. Da waren die drei wichtigsten Managementaufgaben aufgelistet, nämlich die Genießbarkeit des Essens zu überprüfen, die Suchtgiftgebarung im Auge zu behalten und unangekündigte Nachtvisiten zu absolvieren. Im Gegenzug sehen Sie, was das Management jetzt zu tun hat. Ich weiß nicht, ob mit dieser Maus immer ein Problem, dass die nicht fährt, so wie ich will. Nämlich die Prozessoptimierung, das Kostencontrolling, die Qualitätssicherung und die Mitarbeiterführung sind natürlich jetzt die neuen Aufgaben eines modernen Managements. Was ist die Kernaufgabe eines Veränderungsprozesses? Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Schlagworte aus den Managementbüchern, die wir natürlich verinnerlichen müssen. Die wichtigste Aufgabe ist, wie kann ich mit den vorhandenen Ressourcen, die natürlich auch immer ein bisschen weniger werden, die Behandlungsqualität optimieren. Da gibt es ein großes Spannungsfeld zwischen dem, was wir wollen und was wir können und was wir dürfen. Das sind die Stellschrauben, in denen wir uns jetzt befinden, wobei das Dürfen natürlich eine immer größere Zange wird und das Wollen immer noch an höchster Stelle ist, aber sich natürlich diesen beiden anderen Dingen beugen muss. Die Empfehlungen zur Umsetzung von Veränderungsprozessen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind einfach. Sie müssen Ihre Mitarbeiter informieren, Sie müssen sie interessieren, Sie müssen sie überzeugen und Sie müssen sie motivieren und das natürlich nicht so, sondern in Augenhöhe und ich wage zu sagen, dass es manchmal genau umgekehrt ist und sich der Mitarbeiter in dieser Position befindet und die Führungskraft hier versucht, doch eine gewisse Veränderung oder ein Umdenken zu erreichen. Die wichtigsten Eigenschaften, meine sehr geehrten Damen und Herren, für den Arzt als Manager im Krankenhaus ist Kommunikation und Strategie. Voraussetzungen dazu sind natürlich auch Geduld und Empathie. Hier würde ich warnen, diese Geduld und Empathie zu lange auszudehnen, denn die besten Ideen sind schon zu Grabe getragen worden, weil man einfach zu lange gewartet hat und gehofft hat, dass von sich aus irgendeine Lösung entsteht. Ruby hat sehr früh erkannt, und das hat er uns ja sehr gut vorgelebt, dass der Arzt als Generalmanager eine Fülle von Aufgaben zu bewältigen hat. Es gibt hier eine Publikation aus dem Jahr 2002, das in der Wiener Klinischen Wochenschrift erschienen ist, eine sehr umfangreiche Arbeit, wo allgemeine Tätigkeitsbereiche, der ärztliche Tätigkeitsbereich, Organisation und Management, Aus- und Weiterbildung als die wesentlichen Kernaufgaben von RUBI erkannt wurden. Was den allgemeinen Tätigkeitsbereich anlangt, und ich glaube, das sind hier unverrückbare Ergebnisse seiner Arbeit, sind, es ist das Wichtigste die Sozialkompetenz, die Kreativität, aber auch die Teamfähigkeit. Sie müssen heute ein Team führen können. Die Abteilungen der Monomanen, wie sie in der ersten Generation der Wiener Medizinischen Schule vorhanden waren, die sind wirklich vorbei, und wichtig ist natürlich auch eine angemessene Kommunikation. Nicht entbunden sind wir von der ärztlichen Letztverantwortung, die haben wir immer noch. Es muss eine permanente Erreichbarkeit des Vorstandes gegeben sein, und natürlich das Problem der Qualitätssicherung ist uns ja allen hinreichend bekannt. Exemplarisch hat RUBI hier auch die Managementfähigkeiten aufgelistet. Da ist natürlich Personalentwicklung und Planung als höchster Kostenfaktor ein ganz wesentlicher Punkt. Die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes ist etwas, was uns im Augenblick noch ein bisschen Probleme macht, aber da sind wir auf einem guten Weg. Die Kontrolle des Sachmitteleinsatzes, die Budgetplanung wird natürlich von jedem Management, vor allem vom Vorstand, eingefordert. Aber ganz wichtig ist, und das hat natürlich RUBI in seinem Fach Radiologie in herausragender Weise beherrscht, ist die Ausstattung einer Abteilung zu planen, nämlich kurz-, mittelfristig und langfristig, wobei natürlich die Faszination das Langfristige ist, weil man hier die Entwicklung des Faches schon sehr gut voraussehen muss. Die Gefahr, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist natürlich immer die Über-, Unter- und die Fehlversorgung, die entstehen kann. Hier ein Bild, auf das wir gut achten müssen. Die Gynäkologie, geburtshilfliche Station, wurde schon gesperrt. Die Dame in den Wehen muss in ein anderes Krankenhaus fahren. Diese Bilder habe ich aus dem Internet. Da wären natürlich schon diese Entwicklungen in der Medizin, Schließung von Abteilungen und so etwas humoresk dargestellt. Aber auch die Intensivschwester mit vielen Armen, die hier alleine ihre Intensivpatienten betreuen muss, ist natürlich ein Gefahrenpotenzial, das wir gut im Auge behalten müssen, weil wir das nicht haben wollen. Was sind nun die Konfliktfelder, unter denen wir uns befinden? Es ist eine fehlgeleitete Effizienzsteigerung, auch das gibt es. Es gibt einen Interessenskonflikt der Gesundheitsfachleute, denn alle Menschen, die sich einem patientennahen Beruf widmen wollen, haben natürlich eine andere Einstellung oder Vorstellung von ihrer Tätigkeit als der Ökonome, der die Sache von der wirtschaftlichen Seite von außen betrachtet. Und ganz wichtig ist, und auf das müssen wir achten, ist die Aushöhlung des Fürsorgemodells der Arzt- und Patientenbeziehung, weil die Arzt-Patienten-Beziehung eine ganz wichtige, vertrauensvolle Beziehung ist, die letztendlich für die Führung durch eine schwere Erkrankung von ganz, ganz wesentlicher und hoher Bedeutung ist. Dieser Satz, meine Damen und Herren, den finden Sie in allen Managementbüchern. The worst advisor in management is sentimentality. Aber gestatten Sie mir den kleinen Ausflug in die Sentimentalität mit den nächsten zwei Bildern. Der Arztberuf ist der einzige Berufsstand, der einen Eid auf seinen Beruf schwört. Es ist nicht nur der Eid auf die Universität, der Universität die Treue zu halten, nein, es ist der Eid, der mit dem Arztberuf per se verbunden ist. Es ist ein Eid, den es seit vielen, vielen Jahrhunderten gibt, der in 39 byzantinischen Sprachen überliefert ist, der zuletzt 1948 von der Schweizer Gesellschaft aktualisiert wurde, der aus 10 Punkten besteht, der im Wesentlichen eigentlich nur sagt, der Arzt ist dem Wohle und dem Leben des Patienten verpflichtet. Und er hat ohne Ansehen der Person jeden Patienten zu behandeln nach bestem Wissen und Gewissen. Und er hat das Geheimnis der Krankheit zu bewahren. Es ist ein Eid, den wir einmal ablegen nach der Promotion, der natürlich im Laufe der Jahre vielleicht nicht mehr so im Detail im Kopf ist. Aber was ich auch für wichtig halte, ist, es ist ein Eid, den jeder feierlich und frei gelobt und auf seine Ehre hin. Das ist natürlich im Wandel der Gesellschaft, ist der Ehrbegriff natürlich auch ein bisschen verändert worden. Aber dieser hippokratische Eid ist letztlich das, was wir alle in unserem Herzen tragen und warum wir uns für diesen Beruf entschieden haben. Und ein Mann, der das Spannungsfeld hippokratischer Eid, dem er sein ganzes Leben lang verpflichtet war, und Management in herausragender Art und Weise gelebt und geleitet hat, ist Professor RUBI. Und ich möchte dir an dieser Stelle, Walter, für dein Lebenswerk, Respekt und Anerkennung aussprechen. Du hast das wirklich grandios gemacht und ich möchte mir erlauben, dir wirklich zu dieser Leistung zu gratulieren. Wir dürfen die Kerngehalte der Medizin nicht aufs Spiel setzen. Es ist wichtig, dass wir einen fürsorglichen, respekt- und vertrauensvolle Beziehung zwischen dem medizinischen Fachpersonal und den Patienten fördern. Wir brauchen eine bedarfsorientierte Versorgung der Bevölkerung. Der Aufwand muss leistbar sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das wissen auch alle medizinisch tätigen Menschen, dass wir aufs Geld schauen müssen. Aber es muss auch, und das ist wichtig, ein wertschätzendes Arbeitsumfeld für Ärzte und anderes medizinisches Fachpersonal vorhanden sein. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir alle wirklich gut arbeiten können. Dir, lieber Walter, möchte ich im ganz Speziellen den Rosenstrauß überreichen und dir für deine Freundschaft und deine Loyalität danken. Dankeschön.